Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, oh Gott, der 13. März. Wir haben ein großes Thema vor uns. Es geht um nichts weniger als die Zukunft der Salzburger Festspiele. Am 20. März gibt es eine Kuratoriumssitzung, wo wahrscheinlich endgültig über die Zukunft des amtierenden Intendanten von Markus Hinterhäuser entschieden wird. Jeder, der Backstage Classical verfolgt hat und auch diesen Podcast, weiß, dass es durchaus einige Reibung mit den Salzburger Festspielen in der letzten Zeit gegeben hat. Markus Hinterhäuser und das Präsidium der Salzburger Festspiele ist mit einer Klage in allen 7 Punkten, in allen Instanzen gegen uns gescheitert. Umso wichtiger ist es mir jetzt noch einmal nüchtern und möglichst unemotional auf die aktuelle Situation zu blicken. Und ich freue mich, dass wir dafür jemanden gewinnen konnten, der vor Ort in Salzburg die Sache mit journalistischer Präzision seit Wochen und Monaten, ja seit Jahren begleitet. Ich freue mich und sage guten Morgen der Feuilleton-Mitarbeiterin der Salzburger Nachrichten. Guten Morgen, liebe Hedwig Kainberger.
Ja, guten Morgen, Herr Brüggemann.
Lassen Sie uns die Sachen mal von hinten sortieren. Wie ist jetzt die aktuelle Situation aus Ihrer Sicht bei den Salzburger Festspielen?
Die aktuelle Situation ist, dass es einen massiven, drastischen, tiefgehenden Streit gibt zwischen dem Intendanten Markus Hinterhäuser und dem Kuratorium, das ja quasi Eigentümer der Salzburger Festspiele ist.
Hauptsächlich politisch und besetzt, ne? Also von der Landeshauptfrau und vom Bürgermeister zum Beispiel. Ne?
Das ist halt so, wenn ein Unternehmen im staatlichen Eigentum ist, das ist auch bei den Bundestheatern der Eigentümer und de facto, die Salzburger Festspiele sind de facto in staatlichem Eigentum von Bund, Land und Stadt. Und selbstverständlich müssen dort die Politiker entweder selber sitzen oder Vertreter hinschicken und das entsprechend wahrnehmen und managen, wie das halt ein Aufsichtsrat und ein Eigentümer tut.
Genau, in Deutschland nennen wir das die Träger, ne? Das ist ja genauso, jedes Stadttheater wird entweder von der Stadt, vom Land getragen und da ist die Politik sozusagen verantwortlich dafür, dass auch alles in unserem Sinne, weil letztlich sind das ja unsere Etablissements als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, irgendwie läuft, glaube ich. Ne? Also es gibt dieses Kuratorium und ganz es gibt den Intendanten bzw. das Präsidium und da stimmt es gerade nicht mehr richtig.
Das kann man so sagen, ja, genau.
Warum nicht?
Das operative Gegenorgan, Gremium des Kuratoriums ist das Direktorium. Mhm. Und das Direktorium hat derzeit 3 Mitglieder. Mhm. Das ist Markus Hinterhäuser als Intendant, Christina Hammer als die Präsidentin und Lukas Kreppertz als der kaufmännische Leiter. Mhm. Mit Kreppertz und Hammer gibt es keinerlei Probleme. Mhm. Also das heißt, der Konflikt konzentriert sich auf den Intendanten und das Kuratorium. Mhm. Und diese sind, wie mehrfach festzustellen war, in zumindest 2 Kuratoriumssitzungen zerstritten, beziehungsweise sagen wir es anders, das gegenseitige Vertrauen ist da offensichtlich verloren.
Aufgehängt wird das jetzt alles an der Wahl einer zukünftigen Schauspielchefin oder eines zukünftigen Schauspielchefs. Da sagt, glaube ich, das Kuratorium, wenn ich es richtig verstanden habe, da fühlt man sich von Markus Hinterhäuser nicht vernünftig informiert und das nimmt man als Anlass zu sagen, es besteht ein Vertrauensverlust. Ist denn das der einzige Punkt oder hat sich da ganz viel angesammelt in der letzten Zeit?
Nein, das ist nicht der einzige Punkt, sondern ich würde sagen, das ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das ist eben sehr verwirrend in der ganzen Situation oder schwer nachzuvollziehen. Die Besetzung der Schauspielleitung, da gab es überhaupt keine Einwände gegen die Karin Bergmann, die ja von Markus Hinterhäuser genannt worden ist. Es gab auch keinerlei personelle Einflussnahme des Kuratoriums auf den Intendanten. Es ging um das Verhalten des Intendanten und auch um eine Verständigung zwischen beiden Gremien, die in diesem Fall offensichtlich wieder nicht funktioniert hat. Das war aber jetzt der letzte Tropfen, der ein ganzes Fass, das schon offensichtlich schon reichlich gefüllt war, zum Überlaufen gebracht hat.
Unser heutiger Podcast wird unterstützt von Leipzig Tourismus. Und ja, als Klassikmensch, da reist man ja viel durch die Welt, aber an kaum einem anderen Ort ist so viel Musik zu Hause wie in Leipzig. Hier, wo Richard Wagner geboren wurde, wo Bach 30 Jahre den Thomanerchor leitete, wo Clara und Robert Schumann ebenso residierten wie der Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn-Bartholdy. In Leipzig sind all das keine toten Namen. Hier gibt es zum Beispiel die Notenspur, die führt einen durch die ganze Stadt, stets auf den Spuren ihrer oder der Musik, zu den großen Museen, die den Komponisten gewidmet sind. Man kann eintauchen in die Welt Bachs, in die Zimmer Mendelssohns und seiner Schwester Fanny. Und in der Wohnung der Schumanns gibt es noch immer Konzerte. Und auch Wagner wäre garantiert nicht der Wagner geworden, der er ist, ohne Leipzig. Also besuchen Sie doch mal die Stadt, die so viel Musik atmet. Das lohnt sich, das kann ich Ihnen versprechen. Und am besten nehmen Sie sich gleich mehrere Tage Zeit, denn am Abend geht es sicher noch in die Oper, ins Ballett oder in das legendäre Gewandhaus zu Leipzig. Mehr Musik in einer Stadt als in Leipzig, das geht kaum. So, und jetzt geht's wieder zurück zum Podcast von Backstage Classical. Und Stand jetzt ist, in dieser letzten Kuratoriumssitzung hat man Markus Hinterhäuser offensichtlich gesagt, dass man unter diesen Umständen das Vertrauen nicht mehr gewährleistet sieht und erstmal nicht weiter mit ihm zusammenarbeiten will, beziehungsweise den Vertrag, der 2026 nach dem Ende der Festspiele ausläuft, unter den Bedingungen nicht verlängern kann, weil es da eine Benimmklausel gibt, glaube ich, so ungefähr ist das. Was das bewirkt hat, ist ja, dass jetzt ein öffentlicher Kampf eigentlich fast ausgebrochen ist. Es gibt die Leute, die sagen, Markus Hinterhäuser muss unbedingt bleiben. Es gibt die Leute, die sagen, wer sich so benimmt wie Markus Hinterhäuser, sollte vielleicht nicht bleiben. Was ist von diesem öffentlichen Kampf zu halten? Die eine Seite sagt ja auch, das haben Sie eben schon kommentiert, dass die Politik gefälligst sich nicht inhaltlich in die Salzburger Festspiele einmischen soll. Tut sie das?
Nein, das tut sie nicht. Das habe ich auch schon gesagt. In diesem Fall hat sie es nicht getan, weil es keinerlei Stellungnahme gibt, wen der Intendant zu bestellen hat. Und es hat doch niemand gesagt, dass die Frau Bergmann eine schlechte Kandidatin sei. Ich muss Ihnen auch widersprechen. Ich sehe da keinen öffentlichen Kampf.
Mhm. Also, es gibt Unterschriftenlisten, es gibt Nobelpreisträger von Jelinek über Medanke, von vielen Leuten, die auch bei den Salzburger Festspielen tatsächlich verpflichtet sind, die jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet haben.
Es gibt Unterschriftenlisten, es gibt einen schönen Leserbrief, gut formuliert, rührend formuliert von Achim Freier. Mhm. Es gibt viele Stellungnahmen und wenn Sie natürlich durch die Stadt Salzburg gehen, ist das Stadtgespräch, ja. Aber was ist ein Kampf und was ist ein öffentlicher Kampf? Mhm. Also der Disput ist konzentriert auf die Kuratoriumssitzungen und danach wird berichtet, wie der Stand der Dinge ist. Mhm. Und am 20. März ist der nächste Termin angesetzt und da werden beide Teile dann wieder bekannt geben, wie ihre Rechtsansicht und wie der Stand der Verträge ist.
Bevor wir da den Kaffeesatz lesen, Frau Kainberger, lassen Sie uns nochmal zurückgehen. Sie haben gesagt, das ist der Tropfen auf den heißen Stein oder der das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe mal so ein paar Stichpunkte gemacht. Es gab eine Debatte um die Absetzung des Jedermanns. Es gab einen öffentlichen Streit zwischen der Präsidentin Frau Hammer und Markus Hinterhäuser, der dann irgendwie geschlichtet wurde. Es gab die Absetzung der Schauspielchefin Davidova, die dann mit einem Vergleich endete. Jetzt diese Diskussion um die neue Besetzung der Schauspielsparte. Das ist schon ganz schön viel, was da zusammengekommen ist, oder?
Naja, schauen Sie, wir haben das Problem und das haben wir beide als Journalisten und das ist es insgesamt, dass es immer wieder heißt, also jetzt auch offiziell vom Kuratorium, der Intendant erfülle das Kriterium des Wohlverhaltens nicht. Ja? Mhm. Jetzt gibt es vielerlei Gerüchte, vielerlei Dinge, die aufgezählt werden, die behauptet werden. Aber bis auf Marina Davidova und ihrem Interview, das sie gegeben hat, dieser russischen Plattform, ist meines Wissens auch nichts offiziell publiziert und publizierbar.
Mhm. Das geht uns wahrscheinlich beiden so. Wir hören viele Geschichten, ne? Genau, aber die kann man alle nicht drucken, weil jeder sagt, nicht öffentlich.
Publizieren. Und es gibt zum Beispiel eben, wie Sie erwähnt haben, den Streit zwischen oder eine Divergenz, ich weiß es auch nicht, zwischen Präsidentin und Intendanten. Mhm. Ob die ausgeräumt ist, ja oder nein, das weiß ich nicht. Das haben Sie jetzt gesagt, ja. Mhm. Aber ich will jetzt gar nicht alles erzählen, was da behauptet wird, was im Festspielhaus gesagt worden sei oder gerufen worden sei oder was immer. Es ist nicht nachzuweisen und es gibt keinen, der das bezeugt. Es hat auch niemand die Zivilcourage, sich hinzustellen und uns das unter Informantenschutz zu sagen. Das haben wir nicht und deshalb können wir es nicht berichten. Dass es Probleme unter Anführungszeichen zum Thema Wohlverhalten gegeben haben muss, lässt sich daraus folgern, dass ja in den Vertrag für seine dritte Amtszeit diese Klausel aufgenommen worden ist. Das heißt, das damalige Kuratorium wusste offensichtlich etwas, was diese Klausel erforderlich gemacht hat. Und das jetzige Kuratorium weiß etwas, sei es von Informationen aus dem Haus, sei es vom Betriebsrat, sei es aus eigener Erfahrung, was auch immer, dass sie sagen, diese Klausel ist jetzt nicht erfüllt und diese Klausel ist die Bedingung, dass die dritte Amtszeit erfüllt wird ab Oktober 2026. Also der Vertrag ist abgeschlossen. Bedingung, dass dieser Vertrag gültig ist, ist diese Klausel. Und da sagt das Kuratorium, diese Klausel ist nicht erfüllt. Das heißt, wir können von außen nur wahrnehmen, das Kuratorium sagt, der Intendant erfüllt nicht die Bedingung des Wohlverhaltens.
Und zwar auf zwei Seiten, sagen Sie, gegenüber dem Präsidium und gegenüber Dritten sogar, ne? Genau.
Genau. Aber gegenüber anderen Direktoriumsmitgliedern, gegenüber dem Kuratorium, gegenüber Dritten, ist das Wohlverhalten nicht erfüllt. Deshalb sagen Sie, die Bedingung ist nicht erfüllt für die Vertragserfüllung der dritten Amtszeit. Das heißt, das Kuratorium sagt, der Vertrag tritt nicht in Kraft, weil die wesentliche Bedingung nicht eingehalten worden ist.
Ist das jetzt etwas, wo wir vielleicht auch in der Interpretation dieser Streitereien unterschiedliche Meinungen sehen? Weil es gibt ja Zeitungsartikel, haben Sie eben schon gesagt, und Leute, die sich einsetzen und sagen, na ja, also zu einer guten Intendanz gehört auch, dass es mal laut wird und da ist auch ein Streit vorprogrammiert und man muss sich auch so benehmen können, selbst wenn es mal lauter geworden sein sollte, dann ist das doch alles legitim. Man kann den doch jetzt nicht rausschmeißen wie einen kleinen Jungen, weil er sich irgendwie nicht korrekt verhalten hat. Die andere Seite sagt, ja, aber es ist unsere Aufgabe, dieses Verhalten sozusagen zu schützen und damit auch Dritte oder Mitarbeitende des Hauses zu schützen. Ist das ein Streit, den Sie auch verfolgen, dass es vielleicht tatsächlich darum geht, wie führt man einen so großen Schuppen wie die Salzburger Festspiele heute noch?
Ja, schauen Sie, aber da gibt es jetzt, es gibt schon zwei Dinge, die ein Vorstandsmitglied, sprich in der Kunst ein Intendant, unbedingt erfüllen muss. Und das eine ist eine Sorgfaltspflicht gegenüber Mitarbeitern im eigenen Haus. Das sind ja immerhin über 200. Und da gibt es ganz essentielle Pflichten, die grundlegender Bestand des Arbeitsrechts und damit auch des Arbeitsvertrages sind. Das heißt, auch wenn das tollste Programm gemacht wäre, es hilft nichts, diese Sorgfaltspflicht ist unbedingt einzuhalten.
Ja, das, was ich
meine, ist auch so, wie auch ein Arbeitnehmer auch eine Loyalität zum Haus haben muss. Ja. Sie können gewisse Dinge im Haus und außerhalb des Hauses nicht sagen. Wenn Sie das tun, ist das ein Entlassungsgrund.
Gleiches in jedem DAX-Unternehmen, in jedem normalen Unternehmen ist es auch so. Ja?
In jedem normalen, brauche ich nicht einmal DAX. Das ist in jeder Bäckerei, das ist in jedem Arbeitsvertrag, gibt es eine Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers. Und der Intendant vertritt den Arbeitgeber. Also der ist Arbeitgeber für eine Arbeitgeberfunktion für viele Mitarbeiter.
Und vor allem ein großer Schuppen ja auch, ne? Das sind ja viele Mitarbeitende.
Naja, egal ob groß oder klein, wenn sie Arbeitgeber sind, haben sie Sorgfaltspflichten. Ja. Wobei, da sage ich jetzt, das ist jetzt die Theorie, ich will dem Herrn Hinterhäuser und kann dem Herrn Hinterhäuser da auch nichts unterstellen. Ich habe keine Zeugen und ich habe keine Beweise. Das heißt, ich will dem Herrn Hinterhäuser das gar nicht unterstellen, dass da was ist. Aber da ein Anknüpfungspunkt ist die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers. Der kann im Haus nicht machen, was er will. Und die zweite Geschichte ist, jedes Vorstandsmitglied muss mit dem Eigentümer und dem Aufsichtsrat in einem vertrauensvollen Verhältnis sein. Wenn dieses Vertrauen nicht gegeben ist, dann kann das nicht funktionieren. Das ist, also wenn Sie sagen, das ist ein Topfenstrudelproduzent, ja, und die Topfenstrudel sind die besten der Welt, aber intern funktioniert was nicht im Umgang mit den Mitarbeitern und intern macht der Geschäftsführer hat kein Vertrauen zum Eigentümer und der Eigentümer nicht zu ihm, dann nützt das nichts, dann kann das nicht lange weitergehen.
Und vor allen Dingen, wenn der Topfenstrudel dann auch noch ein moralisches, eine moralische Botschaft ist, ja, also wenn
das
jeden Abend
relevant.
Auf der Bühne, ja, aber trotzdem.
Das ist nicht relevant, weil die Frage ist, das ist dann, kann man über das eine, aber da, das, diese zwei Bereiche sind unabhängig voneinander zu beurteilen, also sprich das Verhältnis zum Eigentümer, sprich die, die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers, aber wie gesagt, ich habe dafür keine Beweise, keine Zeugen. Das Kuratorium hat es offensichtlich, sonst würde es nicht so agieren, wie es agiert hat, indem es gesagt hat, diese Bedingung ist nicht erfüllt. Punkt.
Was ich interessant fand, ist auch, es gab diese Kuratoriumssitzung, in der man dann ja auch Markus Hinterhäuser nochmal angehört hat. Dann gab es danach eine Pressekonferenz, beziehungsweise zwei Pressestatements. Einmal vom Kuratorium unter Frau Edtstadler und dann eine Lesung eines Statements von Markus Hinterhäuser. Allein das hat ja schon viel gezeigt. Und es soll, was haben Sie darüber mitbekommen, bei dieser Kuratoriumssitzung dann doch auch wieder eskaliert worden sein, oder?
Das hat geheißen im Nachhinein, aber das ist auch das Problem vom Kuratorium, dass das Kuratorium ja eine vertrauliche Sitzung ist. Und das, was man bekommt, ist die Stellungnahme nachher in einem Pressegespräch oder auch telefonisch. Aber die Sache, ob die Sitzung eskaliert sei oder nicht, ist nicht offiziell bestätigt. Es gab eine Agenturmeldung davon, die sagt, die Sitzung sei eskaliert. Dass die Austria Presseagentur, die eine verlässliche Quelle ist, geschrieben hat, haben wir das auch zitiert. So ist es. Das ist der.
Es ist so interessant, oder wie wir beide jetzt als Journalisten wirklich immer wieder dazu verpflichtet werden, genau das zu berichten, was man berichten kann, das Hörensagen auszublenden, das, was uns Dritte unter der Hand erzählen, auszublenden. Es ist keine leichte Situation für Journalismus, oder?
Nein, es ist überhaupt keine leichte Situation, weil weder das Kuratorium noch der Intendant sind sehr offen in der Kommunikation.
Das kann man
weil,
doch sagen.
Weil Markus Hinterhäuser bis auf dieses eine Statement seit Wochen offiziell nichts sagt. Wir haben sofort nach der ersten Kuratoriumssitzung im Februar ihn versucht zu kontaktieren, haben ihn gebeten um Stellungnahmen, haben ihn angeboten, ein Interview zu geben. Er wollte das nicht, ist auch sein legitimes Recht. Er muss nicht Interviews geben, aber man erfährt nichts von seiner Seite, von genauen Vorwürfen. Und das Kuratorium sagt es auch nicht. Es ist immer, wird gesagt, nein, es werden keine Details gesagt. Der Bürgermeister hat auf meine Frage daraufhin gesagt, man wolle nicht Schmutzwäsche waschen.
Okay, ja. Also müssen wir sozusagen die Situation journalistisch so nehmen, wie sie jetzt ist. Die Situation ist so, es wird noch eine Kuratoriumssitzung, wie Sie eben schon gesagt haben, nächste Woche geben. Dann wird man wahrscheinlich irgendeine Entscheidung fällen. Möglich ist, dass das Ganze vor Gericht geht, möglich ist, dass man sich einvernehmlich löst. Ist es auch noch möglich, dass man sagt, ach Schwamm drüber, wir machen den Vertrag doch und Markus Hinterhäuser bleibt bis 2032 Intendant oder halten Sie das für weitgehend ausgeschlossen?
Also 32 glaube ich nicht, weil sein Vertrag nur bis
31 geht. Entschuldigung, ja genau.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das wer auch immer, welche Seite 29 die Ausstiegsoption zieht, die ja juristisch möglich ist, die ist, würde ich schätzen, wasserfest. Ja. Ansonsten ist alles offen. Es ist so genau, wie Sie sagen. Die schärfste Variante könnte sein, dass das passiert, was in einem normalen, halbwegs großen, wichtigen Unternehmen passiert, wenn sich Eigentümer und Vorstand auseinandergelebt haben oder in einem Zwist sind, und eine Vertragsauflösung ansteht, ist dieses Vorstandsmitglied am Tage weg. Also das heißt am 21. März. Das wäre eigentlich in der Wirtschaft ein normales Vorgehen, wo man sagt, man schleppt diesen Konflikt nicht weiter. Und das auch
und löst ihn hinter den Kulissen sozusagen Seite juristisch beziehungsweise mit einem Vergleich.
Und die andere Seite jetzt schuldig zu erklären oder sonst irgendwas. Sondern man löst es so. entweder mit einem Vergleich oder der Vertrag wird ausbezahlt bis Ende September. Das ist durchaus üblich und ich hielt das in diesem Fall auch durchaus für richtig. Offensichtlich hat das Kuratorium bei der letzten Sitzung schon signalisiert, dass es diesen Weg nicht geht. Es könnte natürlich, also das heißt, die eine Variante ist sofort weg am 21. März. Die zweite Variante ist, Markus Hinterhäuser erfüllt seine jetzige Amtszeit bis September 2026 und also sagt dann
zum letzten
ist
Tag
es aus.
Der Festspiele, genau.
Dann ist es aus. Er könnte auch sagen, dann ist es aus, aber ich klage meine dritte Amtszeit ein, sprich ich klage mein Gehalt ein für die dritte Amtszeit. Dann geht das vor Arbeitsgericht und dann wird man schauen, wer dann dort was aussagen wird. Ja.
Es gibt ja auch noch diese Variation, dass man gesagt hat, er soll noch 2 Jahre bleiben bis 2027. Genau. Ich glaube, da haben Sie einen Kommentar geschrieben und auch gesagt, das ist das komplett absurd, weil auf der einen Seite hat man kein Vertrauen und auf der anderen Seite will man ihn 2 Jahre weiter haben. Das ist ja wirklich absurd eigentlich, oder?
Naja, weil das eine ist die sachlich mögliche Variante. Wie gesagt, 21. März weg, bis Ende September und keine dritte Amtszeit oder das Angebot annehmen, noch 1 Jahr zu bleiben. Oder auch das, was Sie sagen, das Kuratorium ändert seine Meinung und sagt, der Vertrag ist trotzdem gültig. Ja. Das sind die verschiedenen Varianten. Wenn Sie mich fragen, was wahrscheinlich ist, würde ich sagen, die letzte Variante halte ich nicht für wahrscheinlich. Ja. Die erste halte ich für wenig wahrscheinlich, so wie sich das Kuratorium bisher verhalten hat. Und die anderen zwei halte ich für wahrscheinlich. Wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, dann sage ich, jede Verlängerung ist schlecht. Jede Verlängerung über 2026 hinaus ist schlecht. Ich glaube, dass die beiden sich zu beiderseitiger Schmerzlinderung am 21. März trennen sollten. Ja. Aber vermutlich werden sie das nicht tun.
Bleibt aber sozusagen die Bestandsaufnahme, es wird einen neuen Kurs in Salzburg geben. Und jetzt haben wir viel zurückgeguckt und im Kaffeesatz gelesen, was nächste Woche passiert. Gucken wir nochmal eben 5 Minuten in das, was perspektivisch passiert. Also wir sind mit Sicherheit sicher, es wird auch Salzburger Festspiele ohne den Intendanten Markus Hinterhäuser weitergeben. Es gibt mit Sicherheit Kandidatinnen und Kandidaten da draußen, die diesen Job ebenfalls vielleicht anders, vielleicht besser sogar machen können als er. Gleichzeitig gibt es noch einen Umbau, der bevorsteht. Also die Festspiele werden massiv umgebaut. Das heißt, es gibt auch Ausweichspielstätten und so weiter und so fort. Das alles muss auch gemanagt werden. Welche Perspektiven gibt es denn da jetzt für die Zukunft? Also gegeben, dass Markus Hinterhäuser früher oder später nicht mehr Intendant ist?
Also ich halte das für ein durchaus lösbares Problem, wobei man dazu sagen muss, ja, es ist ein Problem, weil es natürlich einen sehr kurzfristigen und schnelle Übergangslösung braucht und das auch von einem Kuratorium, das in der Intendantensuche noch nicht wirklich große Expertise hat. Aber das kann man machen. Es stellen sich für mich 2 Szenarien. Das eine ist, je früher Markus Hinterhäuser die Salzburger Festspiele verlässt, desto eher muss es einen Interimsintendanten geben. Das heißt, für die Jahre, wenn er zum Beispiel nach diesem Sommer oder auch schon davor weg ist, muss es einen Interimsintendanten oder Intendantin geben für 27 und vielleicht 28. Da gibt es verschiedene Varianten. Soviel ich weiß, ist das ja alles großteils geplant. Also das kann ein Ganzjahresmensch sein. Das könnte auch jemand sein, der 2-3 Monate im Sommer auf 3 Monate kommt und berät und da mitmacht. Aber das ist jetzt nur meine subjektive Einschätzung, weil was man auch hört und mitbekommt, ist, dass ja die Mitarbeiter bei den Salzburger Festspielen exzellent sind, vor allem die Abteilungsleiter sind ausgezeichnet, technische Direktion, Betriebsbüro ist gut aufgestellt. Also das wird sich umsetzen lassen. Ja. Und wenn Markus Hinterhäuser natürlich, wenn die sich einigen, dass der 1 Jahr noch bleibt oder so, braucht man keine Interimsintendanz. Ja? Und dann muss zügig ausgeschrieben werden und das muss im Herbst 26 erfolgen. Sinnigerweise muss eine künstlerische Leitung ausgeschrieben werden, wo man sich überlegen sollte, ob man jetzt nur einen einzigen Intendanten sucht oder vielleicht auch gleich ein Team antritt mit der jetzigen organisatorischen Struktur der Abteilungsleiter oder einen Schauspielchef, also mehr künstlerische Figuren ins Direktorium aufzunehmen. Gleichzeitig wird die Präsidentschaft ausgeschrieben und früher oder später ist auch der Fünfjahresvertrag von Lukas Kreppertz auszuschreiben.
Also wenn ich Sie richtig verstehe und jetzt wieder im Kommentatorenmodus, wäre das jetzt auch eine Chance, mittelfristig die gesamte Struktur der Festspiele nochmal zu überprüfen und vielleicht auch zu verändern und wegzugehen von diesem einen großen, mächtigen Intendanten hin zu einem, was Sie schon gesagt haben, Team, hin zu unterschiedlichen Verantwortungsgebieten, die miteinander auskommen müssen. Ist das etwas, wo Sie sagen, auf jeden Fall könnte man das mal prüfen?
Das ist in Salzburg immer der gordische Knoten. Es war seit je, also auf jeden Fall seit dieser Reform, die gemacht wurde, wie Gérard Mortier nach Salzburg gekommen ist und Hans Landesmann. Damals wurde ja das zunächst ehrenamtliche, davor hat es ein ehrenamtliches Direktorium gegeben und einen ausführenden Generalsekretär. Da wurde das dann ein hauptamtliches Direktorium, vergleichbar mit einem Vorstand. Und da gab es immer, seither gibt es immer zwei große Knackpunkte. Das eine ist die Frage Intendant und Präsident. Waren halt diesfalls mit Helga Rabel-Stadler sehr lang Frau und mit Christina Hammer Frauen, also mit Präsidentin und Intendant, weil ein Intendant, der aus einem großen, üblicherweise Opernhaus, aber es gab auch Schauspiel wie Jürgen Flimm, kommt, natürlich davon ausgeht, dass er der erste künstlerische Leiter ist, was ja auch richtig ist. Ja, das ist der Theaterdirektor, das ist der Operndirektor und das ist ein künstlerischer Stratege, das gehört sich so. Wenn die dann nach Salzburg kommen und sehen, dass da eine Präsidentin ist, die für Subventionsverhandlungen zuständig ist und allein schon Präsidentin auf der Visitkarte stehen hat, das ist immer schwierig, was man auch verstehen kann. Das ist eine einzigartige Konstellation. Andererseits ist es so, Salzburg hat halt auch die besondere Bedingung, dass es wirklich ein Drei-Sparten-Betrieb ist. Ja? Wenn Sie einen großen Opernbetrieb haben oder einen großen Schauspielbetrieb haben, es gibt kaum einen, der wirklich in der Oper 1A versiert ist, aus einem großen Opernhaus kommt und auch das Schauspiel 1A beherrscht.
Und nebenbei auch noch Konzertbetrieb managen
muss. Und nebenbei auch noch das Konzert macht. Ja. Und das waren immer Konstellationen, die sich ergeben haben. Zum Beispiel im allen Anfang war es ja Gérard Mortier mit Hans Landesmann gemeinsam. Und Hans Landesmann wurde ja gefunden als kaufmännischer Leiter. Er war aber de facto viel mehr Konzertchef. Und hat die kaufmännische Leitung halt auch gemacht. Das war eine ganz andere Zusammensetzung als heute, was Lukas Kreppertz macht. Lukas Kreppertz hat bravourös die ganze Umstellung der Pandemie mitgestaltet.
Und wird jetzt mit Sicherheit auch wichtig sein für den Umbau, ne? Genau.
Also der ist künstlerisch in kein Konzert Dirigissima involviert, obwohl Lukas Kreppertz da sehr kompetent ist, aber es ist nicht seine Vorstandsaufgabe. Ja. Das heißt, da sind immer verschiedene Konstellationen und Qualifikationen gewesen in diesem Direktorium und das muss man schon durchaus überlegen, also vor allem, ob man nicht von Anfang an einen zusätzlichen Künstler noch dazu nimmt und sagt, ein Schauspielchef ist auch im Direktorium. Und das muss man halt dann vielleicht mit Stimmrechten klären. Aber ich glaube, das sollte man sich erstens genau überlegen und zweitens auch danach entscheiden, wer sich bei dieser Ausschreibung dann meldet und wie man das organisatorisch am besten hinkriegt. Nur man sollte das mit der Ausschreibung gleich auch organisatorisch und geschäftsordnungsmäßig richtig aufsetzen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Kallenberger, Sie sagen, wenn alle Stricke reißen jetzt nächste Woche, wäre ein Übergangsintendant,
eine Übergangsintendantin vielleicht... Entschuldigung, es reißen nicht alle Stricke nächste Woche. Es sind viele Stricke, die funktionieren. Es funktioniert die Präsidentin, es funktioniert Herr Kreppertz, es funktionieren die Abteilungsleiter, es funktionieren die Mitarbeiter der Salzburger Festspiele, es funktioniert, also da reicht nicht alles. Ja. Und die einzige Frage ist, wie das mit dem Intendanten weitergeht. Ja. Natürlich ist das eine wichtige Frage, aber am 21. März werden nicht die Salzburger Festspiele in der Salzach versinken.
Das ist doch mal ein optimistisches Ende eigentlich. Ich finde auch, bevor wir jetzt Kaffeesatz lesen über wer könnte es machen und wer sollte es machen, darüber werden wir mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Wochen sehr viel debattieren. Das können wir uns sparen, da können wir uns nochmal anrufen. Ich danke Ihnen erstmal für die Einschätzung dessen, was war, was ist, was passiert. Man merkt aus Ihren Worten, aus meinen Worten, es ist für den Journalismus echt eine interessant schwierige Situation zu begleiten. Und wir gucken jetzt einfach mal, was nächste Woche passiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung. Danke, Frau Kernberger.
Ja, ich danke Ihnen für das gute Gespräch. Danke Ihnen sehr.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.